Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.
Jetzt sind wir hier in der Geburtenabteilung im Spital in Nidwalden und hier hinten haben wir praktisch drei Gebärsäle, die wir auch für die hebammengeleitete Geburt verwenden. Also es findet praktisch kein Umzug in einen speziellen Gebärsaal statt, sondern egal ob im ärztlich geleiteten Modell oder in der hebammengeleiteten Geburt ist es ein Gebärsaal, also sind die gleichen Räumlichkeiten.
Fabienne Huber ist Hebamme und zeigt mir ihren Arbeitsplatz. Sie war am Spital Nidwalden in Stans in die Einführung des Modells der hebammengeleiteten Geburt stark involviert. Die hebammengeleitete Geburt gibt es hier seit Frühling 2023. Der Schweizerische Hebammenverband hat dem Angebot in einem definierten Verfahren die Anerkennung verliehen.
Und hier vorne haben wir praktisch Kontrollzimmer, also für die Schwangerschaftskontrollen Zimmer, wo wir Vorgespräche durchführen können, die ungefähr in der 4. bis 36. Schwangerschaftswoche stattfinden, dass Sie praktisch die Räumlichkeiten sehen, die Hebammen kennenlernen. Es werden Wünsche, Bedürfnisse rund um die Geburt besprochen.
Und das heißt, es entscheidet sich manchmal genau dann, dass es eine hebammengeleitete Geburt wird.
Genau, das ist üblicherweise der Zeitpunkt, wo man die Entscheidung trifft.
Jetzt hast du von den Hebammen gesprochen, die hier im Schichtsystem arbeiten. Gibt es auch Beleghebammen, die ihre Frauen für eine hebammengeleitete Geburt hierher begleiten?
Ja, genau. Wir haben auch Beleghebammen, die hier arbeiten und praktisch mit ihren Frauen für die Geburt hierher kommen. Und diese bieten genauso hebammengeleitete Geburten an.
Wie viele Kinder kommen hier zur Welt?
Letztes Jahr waren es 640 Geburten, 2024.
Und weißt du, wie viele Hebammen geleitet?
2024 hatten wir 97 gestartete hebammengeleitete Geburten und davon wurden ungefähr mehr als die Hälfte sind gelungen, was uns sehr freut. Genau.
Wann gilt im Spital Nidwalden eine Geburt als hebammengeleitet? Ist beispielsweise eine PDA, eine Periduralanästhesie, bei einer hebammengeleiteten Geburt möglich? Was geschieht, wenn Komplikationen auftreten? Und wer entscheidet dann, ob die hebammengeleitete Geburt ins ärztlich geleitete Modell übergeht? Um diese Fragen geht es in dieser Podcast-Folge. Ich bin Rebecca Häfeli und ich sitze für dieses Gespräch am Spital Nidwalden mit Hebamme Fabienne Huber, die wir schon gehört haben, in einem der Gebärzimmer. Beim Gespräch dabei ist auch Claire Scherrer. Sie ist Oberärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Meine erste Frage richtet sich an Sie. Hebammengeleitete Geburt, das bedeutet ja, dass Frauen von A bis Z von Hebammen betreut werden. Seid ihr als Ärztinnen und Ärzte überflüssig, Claire?
Nein, ich glaube, wir sind nicht überflüssig, denn auch bei dem ärztlichen geleiteten Modell vertrauen wir ja viel auf die Arbeit der Hebammen. Wir können nicht ohne Hebammen Geburtshilfe machen. Und daher denke ich, ist es auch gut, dass wir nicht immer gebraucht werden, sondern dann gebraucht werden, wenn eine Intervention notwendig ist.
Kannst du vielleicht aus der Praxis mal kurz erklären, wann ihr im ärztlich geleiteten Modell überhaupt präsent seid? Also man sagt ja manchmal so salopp, der Arzt, die Ärztin kommt einfach am Schluss noch schnell rein und schüttelt quasi die Hände. Aber entspricht das der Realität?
Für die Gebärenden manchmal ja, weil in Situationen, in denen die Geburt komplikationslos verläuft, sind wir vielleicht präsent, aber eher indem wir uns das CTG anschauen, uns vielleicht mal am Anfang vorgestellt haben.
Das CTG ist die Herztöne.
Genau, indem wir den Herztonenschreiber und das Aufgezeichnete davon uns anschauen und schauen, ob da alles gut läuft. Aber das machen wir teilweise auch, ohne dass die Frau das direkt mitbekommt. Und so kann es häufig dafür erscheinen, dass wir erst dann zu der Geburt tatsächlich dazukommen. Und in manchen Fällen ist das auch so. Manche Geburten gehen so schnell und unkompliziert und wir sind mit einer anderen Geburt beschäftigt und wissen, da ist Frau so und so und sie ist auch unter der Geburt und wir werden dann gerufen, wenn irgendwas ist. Und dann werden wir plötzlich zur Geburt gerufen und dann sind wir auch froh, dass wir nur da dabei sind. Und auch in solchen Situationen ist es dann vielleicht unsere Rolle auch eher eine passive, weil wir ja dann auch nur für den Moment der Geburt daneben stehen, um im Falle dieses spannenden Moments, falls etwas nicht so läuft, wie es laufen soll, intervenieren zu können oder helfen zu können. Aber oft dürfen wir auch nur daneben stehen und dann gratulieren.
Und wenn du jetzt sagst, im Moment der Geburt, wo ist da die Grenze? Wo kommst du zur Tür rein?
Wenn die Geburt jetzt ganz normal, unkompliziert verlaufen ist, dann werde ich von den Hebammen oft einfach in dem Moment gerufen, wenn das Köpfchen einschneidet und wir wissen, in den nächsten Minuten ist die Geburt. Und manchmal ist das dann auch nur eine oder fünf Minuten, die ich wirklich da drin bin, weil das so schnell geht. Aber manchmal dauert auch dieser letzte Moment noch eine Stunde.
Und einschneidet heißt, das Köpfchen ist sichtbar.
Ganz genau. Man sieht, die Vulva spreizt, ist wie gespreizt durch das Köpfchen von innen und dann, dass man es sieht. Ja. Aber bei einer Frau, die ihr zweites Kind bekommt, werde ich vielleicht auch schon früher gerufen, weil man wie weiß, das kann noch schneller gehen. So, ja.
Fabienne, du bist Hebamme und du hast die Einführung dieses Modells hier am Spital Nidwalden begleitet. Was ist für dich als Hebamme der größte Unterschied vom hebammengeleiteten Modell zum ärztlich geleiteten Modell?
Es ist einfach eine Art Umdenken. Man befindet sich ja bei der hebammengeleiteten Geburt in der Physiologie und muss praktisch dann abgrenzen, wann die Geburt nicht mehr physiologisch verläuft, also wann praktisch die Pathologie beginnt, um rechtzeitig den Arzt, die Ärztin dazu zu rufen.
Vielleicht erklären wir das noch rasch, wann irgendetwas nicht so läuft, wie es sollte.
Genau. Wenn praktisch Interventionen nötig sein sollten, weil die Geburt stockt, weil die Herztonkurve nicht so ist, wie sie sein soll. Das wären zum Beispiel Gründe für eine Intervention während der Geburt.
Und wo unterscheidet sich das jetzt von den Modellen her?
Ich würde sagen, dass die Hebamme einfach eine Art anderer Verantwortung trägt während dieser Geburt. Sie ist nicht zwingend in ständigem Kontakt mit der Ärztin. Und deswegen ist das einfach ein, finde ich, großer Unterschied, dass man die Verantwortung für Mutter und Kind in einer anderen Art und Weise trägt.
Für wen, wenn wir jetzt die Mütter zuerst anschauen, also für wen eignet sich das oder wen lasst ihr überhaupt zu für eine hebammengeleitete Geburt?
Dieses Modell eignet sich für Schwangere, also für Frauen, die einfach eine komplikationslose Schwangerschaft erlebt haben, sowohl auch komplikationslose vorherige Geburten und wo man davon ausgeht, dass auch die Geburt, die ansteht, nicht zwingend Komplikationen mit sich bringen wird, aufgrund der Anamnese der Frau.
Wenn es jetzt trotzdem zu einer Unregelmäßigkeit kommt, dann seid ihr als Ärztinnen, Ärzte, Claire, immer verfügbar?
Ja, hier in Stans sind wir immer im Haus. Es ist immer eine Assistenzärztin und eine Oberärztin, eigentlich wirklich im Haus und innerhalb von wenigen Minuten dann auch präsent.
Ja. Kannst du ein, zwei Beispiele machen von Geburten, die es hier schon gab, im hebammengeleiteten Modell, wo du dann kommen musstest?
Ich würde sagen, meistens waren das Situationen, die nicht unbedingt ein Notfall waren, sondern dass die Hebammen mich konsultiert haben, weil der Herztonschreiber, das Muster vom Herztonschreiber ungewöhnlich aussah und die Hebamme sich Sorgen gemacht hat, ob es dem Kind noch gut geht. Und dann haben wir zusammen überlegt, braucht es hier eine Intervention oder nicht. Und in manchen Fällen hat es dann auch eine Intervention gebraucht, dass wir die Geburt irgendwie beschleunigen oder abkürzen mussten, weil wir uns Sorgen um das Kind gemacht haben. Und ja, vielleicht gab es auch mal eine Situation, wo es zu einer Blutung kam unter der Geburt, die erst ganz leicht war und wo wir dann zusammen geschaut haben, was es braucht. Am Ende war es aber gar nichts Schwerwiegendes. So.
Beschleunigen oder abkürzen heißt Medikamente oder Kaiserschnitt?
Das kann heißen, dass wir die Wehen unterstützen mit dem Oxytocin, dem wehenunterstützenden Medikament. Aber es kann auch sein, wenn das Köpfchen eben schon sichtbar und tief im Becken sitzt, dass wir eine Vakuumentbindung anstreben, eine Saugglockengeburt. Oder das kann der Kaiserschnitt sein, wenn wir in einer Situation sind, wo das Köpfchen noch nicht in Sichtweite ist.
Fabienne, du hast gesagt, als Hebamme trägt man eine andere Verantwortung beim hebammengeleiteten Modell. Können alle Hebammen, die hier angestellt sind am Spital Nidwalden, hebammengeleitete Geburten durchführen oder gibt es da Einschränkungen?
Es gibt tatsächlich Einschränkungen. Für die hebammengeleitete Geburt muss eine Hebamme mindestens 2 Jahre für 100% in der Geburtshilfe, also im Gebärsaal, gearbeitet haben. Und auch die Probezeit von 3 Monaten im Spital hier in Nidwalden beendet haben.
Und bei den Beleghebammen?
Bei den Beleghebammen gilt das genauso. Genau. Und mit dieser Regelung möchten wir sicherstellen, dass wir einander kennen und dass die Hebammen wissen, wie die Arbeit hier im Spital läuft und auch sich auskennen.
Was ist für dich als Hebamme der größte Vorteil an diesem Modell? Oder was machst du lieber?
Ich betreue sehr gerne meine hebammengeleitete Geburt. Für mich ist es einfach wichtig, dass praktisch diese Geburt in der Physiologie bleibt und dass wirklich keine Komplikationen auftreten. Und dann ist es, sehe ich es auch in meiner Kompetenz, diese Geburt betreuen zu dürfen und zu betreuen. Und macht mir sehr viel Freude.
Und wie ist das mit dem Hebammenwechsel? Das ist ja etwas, das häufig auch kritisiert wird von Frauen. Aber auf der anderen Seite ist es logisch, ihr könnt ja nicht 48 Stunden durcharbeiten. Wie löst ihr das hier? Also ihr arbeitet im Schichtsystem.
Genau, wir arbeiten im Schichtsystem. Und wenn eine Frau einfach mehrere Stunden bei uns ist, was sehr häufig der Fall ist, weil eine Geburt einfach Zeit braucht, dann wird sie einfach von mehreren Schichten praktisch betreut. Also es kommt dann nach circa 9 Stunden eine andere Hebamme und betreut sie in diesem Modell weiter.
Claire, für dich als Ärztin, was sind Vorteile dieses Modells?
Ich glaube, wir können dem Wunsch von vielen Frauen entgegenkommen, eine Geburtssituation zu schaffen, die ähnlich der Situation im Geburtshaus ist, aber mit einem etwas vielleicht höheren Sicherheitsprofil oder mit der Möglichkeit, im Falle einer Intervention schneller intervenieren zu können. Und ich glaube, es gibt viele Frauen, die sich das wünschen. Und bin froh auch, dass wir das hier anbieten können. Und ich finde es auch, also es hat uns im Team auch einiges schon geschafft an Training mit unserer Kommunikation und auch an unserer Zusammenarbeit, die zu verbessern. Und vielleicht finden sogar tatsächlich auch mehr Geburtsnachgespräche statt, um unsere Arbeit zu überprüfen und um uns zu verständigen über was ist normal und was ist nicht mehr normal und wo braucht es eine Intervention und wo nicht.
Was sind denn die Knackpunkte oder wo gibt es allenfalls Reibung?
Am häufigsten, würde ich sagen, ist es an diesem Herztonschreiber am CTG, das zu interpretieren. Aber das gibt sogar Studien, die sagen, dass das einfach schwer zu interpretieren ist, endgültig bis zu Ende, und dass sogar teilweise, wenn eine Person ein CTG bewertet und einen Tag später das gleiche CTG sieht, dass häufig dann gar nicht das gleich eingeschätzt wird. Und das, würde ich sagen, ist der Hauptgrund, wieso wir in Diskussionen kommen. Manchmal aber auch mit dem Abwarten, wie lang eine Situation ausgehalten wird, dass zum Beispiel die Geburt an einer gewissen Stelle stillgestanden ist oder nicht weitergegangen ist, dass man da im Nachhinein vielleicht sagt, oh, da hätte man vielleicht früher doch noch was machen können. Das ist vielleicht auch mal eine Diskussion, die wir dann führen.
Was mich interessiert ist, wann ist eine hebammengeleitete Geburt noch eine hebammengeleitete Geburt? Also welche Interventionen sind möglich oder sind gar keine Interventionen möglich? Also wo ist da die Grenze, Fabienne?
Bei uns ist zum Beispiel eine Schmerzmittelgabe, wie zum Beispiel eine PDA oder auch Schmerzmittel, die man über die Vene geben kann oder auch das Lachgas, was wir hier anbieten, noch inbegriffen in der hebammengeleiteten Geburt. Also wenn eine Frau Wunsch nach einem Schmerzmittel hat, dann kann sie eines dieser Optionen praktisch bekommen und bleibt trotzdem noch in diesem Modell.
Und ist das einfach jetzt die Richtlinie des Spitals oder gibt es da Vorgaben?
Ja, bei uns sind natürlich immer Ärzte, Ärztinnen vor Ort, und wir haben uns gemeinsam entschieden und dann wurden wir auch zertifiziert dafür, dass wir die PDA oder dass die Geburt im hebammengeleiteten Modell bleibt mit PDA, wenn die PDA strikt als Schmerzmittel eingesetzt wird. Es gibt nämlich Situationen, da wird die Periduralanästhesie eingesetzt, weil wir merken, die Geburt schreitet nicht vorwärts und wir brauchen wie mehr Entspannung in der Frau oder auch im Gewebe der Frau, sodass eigentlich wir die PDA geben, weil etwas nicht normal läuft. Aber wenn es einfach als Schmerzmittel eingesetzt wird, dann gehen wir davon aus, dass die Geburt sonst physiologisch verläuft.
Also es heißt nicht, wenn eine Ärztin oder ein Arzt das Gebärzimmer betritt, dass es dann keine hebammengeleitete Geburt mehr ist?
Nein, in dem Fall nicht. Und in dem Fall sind es auch die Anästhesistinnen und Anästhesisten, die dann kommen. Und manchmal erfahren wir als Gynäkologin gar nicht groß davon, sondern das läuft dann über die Anästhesie.
Also das heißt, es gibt Richtlinien, wann eine hebammengeleitete Geburt noch hebammengeleitet ist. Wo ist dann die Grenze? Kannst du da, Fabienne, ein, zwei Beispiele machen? Also Kaiserschnitt ist klar, das macht keine Hebamme allein.
Genau, also der Kaiserschnitt auf jeden Fall. Oder wenn die Geburt auch mit einer Sauglocke beendet werden muss. Das sind auf jeden Fall zwei Gründe, wo definitiv dann zur Überleitung ins ärztliche Modell führen. Aber natürlich auch, wenn wir schon während der Geburt merken, dass sie einfach zögerlich verläuft und wir praktisch das Modell wechseln, dann kann es sein, dass die Geburt auch beendet wird mit einer Spontangeburt, also ohne eine Sauglocke, und es ist trotzdem ein Arzt, eine Ärztin dabei, weil man praktisch vorher das Modell gewechselt hat. Diese Option gibt es auch. Also es muss nicht zwingend eine Geburtsbeendigung sein mit einem Kaiserschnitt oder einer Sauglockengeburt, wenn man das Modell wechselt.
Aber trotzdem, ich muss nachfragen, wo findet der Wechsel statt? Also findet das auf dem Papier statt oder wo ist da der springende Punkt?
Das passiert eigentlich mündlich. Also die Hebamme ruft uns an oder wir sind vor Ort im Übergabezimmer und sagt, das ist mir jetzt nicht mehr wohl, ich würde gerne das Modell wechseln. Und das sagt sie auch klar zur Gebärenden, dass die Gebärende auch Bescheid weiß, jetzt ist etwas nicht mehr ganz normal und jetzt wechseln wir das Modell, sodass alle informiert sind, und dann ist das wie für alle klar.
Wie stellt man sicher, dass auch, ich sage jetzt mal, wertfrei passiert, also dass da auch kein falscher Stolz im Spiel ist? Ich habe jetzt die hebammengeleitete Geburt bis zum Ende durchziehen können.
Jeder Hebamme muss bewusst sein, dass sie für die Physiologie zuständig ist und dass, wenn eine Geburt nicht mehr in diesem Rahmen verläuft, dass das nicht in ihren Kompetenzen liegt, die Geburt alleine weiterzuführen. Und da setzen wir einfach auf das Vertrauen in unsere Hebammen, dass sie nach diesem Prinzip handeln. Genau.
Gibt es da auch Enttäuschung bei den Frauen oder bei den Paaren, wenn dieser Wechsel stattfindet von der hebammengeleiteten Geburt zur ärztlich geleiteten Geburt?
Ich empfinde das nicht als Enttäuschung der Paare. Wir Hebammen kommunizieren den Paaren deutlich, warum wir jetzt diese Überleitung in das ärztliche Modell machen, in Zusammenarbeit mit den Ärzten erklären, was jetzt genau die Gründe sind. Und wir sehen das auch nicht als negativ an, wenn eine hebammengeleitete Geburt in das ärztliche Modell überfließt, weil wir können nicht sagen, dass das eine schlechter ist als das andere. Es ist bei uns beides gleichgestellt, sage ich jetzt mal. Und am Ende zählt einfach das Geburtserlebnis der Frau und vor allem auch die Gesundheit von Frau und Kind.
Wie siehst du das, Claire, aus ärztlicher Sicht?
Ich sehe das eigentlich genauso. Ich bin natürlich oft nicht in dem Moment dabei, wo die Frau diese Nachricht überbracht bekommt, sondern vielleicht erst etwas später. Und ich denke, das ist häufig ein Problem unter der Geburt, dass gewisse Frauen ein fixes Bild haben, wie ihre Geburt sein soll. Und wenn das dann nicht so ist, wird das als ein Scheitern empfunden, auch wenn alle ihr sagen, dass das nicht so ist. Und das ist schon noch häufig ein Thema, was Frauen nach der Geburt haben und was ich auch versuche zu kommunizieren. Ja, aber ich weiß nicht, ob es immer gelingt.
Fabienne, du hast ja die Einführung des Modells und auch das Anerkennungsverfahren durch den Schweizerischen Hebammenverband eng begleitet. Was musst du leisten für diese Anerkennung?
Wir mussten zuerst ein Konzept erstellen, wie wir praktisch die hebammengeleitete Geburt am Spital Nidwalden durchführen, also praktisch von Beginn an, wie die Frauen ein- bzw. ausgeschlossen werden, was zu einer Überleitung ins ärztliche Modell führt. Das waren alles Punkte, praktisch, die in diesem Konzept festgelegt wurden.
Und was habt ihr jetzt von dieser Anerkennung? Also warum war es überhaupt wichtig, diese zu erlangen?
Weil wir den Frauen so noch etwas anbieten können, was ihrem Bedürfnis entspricht. Und so können wir vielleicht auch rausfinden, ob es tatsächlich weniger Interventionen gibt, wenn eine Geburt ohne ärztliche Begleitung verläuft. Das wissen wir noch nicht endgültig. Und ich denke, die bescheinigt uns, dass wir dieses Konzept umgesetzt haben nach dem Standard, der erarbeitet wurde, und dass wir wissen, dass wir einheitlich wie die anderen Spitäler in der Schweiz, die auch nach dem Prinzip handeln, auch handeln, und dass wir das so umgesetzt haben. Ja, und dass wir das wie gleichwertig durchführen wie die anderen Häuser.
Jetzt, Claire, du hast vorhin noch angesprochen, dass man da auch Auswertungen machen könnte, also wie oft Interventionen vorkommen in diesen Modellen. Wird das jetzt auch begleitet und statistisch erfasst und ausgewertet?
Ja, da kann Fabienne etwas dazu sagen, denn sie ist auch tatsächlich für die Statistik zuständig.
Wir führen eine Statistik für die hebammengeleiteten Geburten pro Jahr, und dort erfassen wir praktisch unsere Zahlen, wie viele Geburten abgebrochen wurden, wie viel überhaupt gestartet wurden in diesem Modell und verschiedene Faktoren, wo praktisch zu der Überleitung geführt haben. Genau, also eine ausführliche Statistik über die hebammengeleitete Geburt.
Und Claire hat vorhin angesprochen, Interventionen, also das ist etwas, was ja sicher interessant ist, aber da braucht es wohl eine Weile, bis man da aussagekräftig was sagen kann.
Ja, da brauchen wir sicher, jetzt machen wir die hebammengeleitete Geburt seit 2023 im März und brauchen dort sicher, ich würde sagen, dass wir einen Zeitraum von 5 Jahren mal beobachten und schauen, wie unsere Zahlen sich entwickeln, dass wir dort eine aussagekräftige Schlussfolgerung ziehen können.
Ein Thema, das immer wieder auftaucht, auch in den Medien in letzter Zeit, ist Gewalt oder Gewalterfahrungen, die Frauen unter der Geburt haben. Wie sehr beschäftigt euch das hier am Spital Nidwalden auch jetzt in Bezug auf diese Modelle, auf diese Innovationen auch? War das ein Thema?
Ich weiß nicht, wie sehr das aktiv thematisiert wurde, aber ich denke, das Bedürfnis nach der hebammengeleiteten Geburt hat sicher auch damit zu tun, oder das Bedürfnis einer Frau, auch im Geburtshaus zu gebären oder zu Hause zu gebären, hat sicher mit diesem Thema zu tun, mit dem Thema von Kontrollverlust oder von in einer Situation zu sein, die sie nicht versteht oder wo etwas mit ihr passiert, wo sie keinen Einfluss drauf hat. Und mit der hebammengeleiteten Geburt kommen wir dem vielleicht auch positiv entgegen. Und grundsätzlich beschäftigt mich persönlich das Thema aber auch in meiner Arbeit als Ärztin. Und ich glaube, dass über eine klare Kommunikation wir da einiges bewirken können. Aber manchmal gibt es auch Situationen, da habe ich so das Gefühl, da war jetzt alles, die Geburt war schön, es ist alles gut gelaufen, wir haben kommuniziert und trotzdem kann die Frau das anders erleben. Und da müssen wir einfach immer wieder an uns arbeiten und eventuell in gewissen kritischen Situationen auch dafür sorgen, dass wir als intervenierende Personen nicht alleine sind, sondern dass da zwei sind, die auch darauf achten, dass die Frau auch mitkommt oder auch der Partner der Frau oder die Partnerin informiert ist und weiß, was passiert, und dass das für niemanden ein traumatisches Erlebnis wird.
Wie erlebst du das als Hebamme, und war das ein Thema jetzt auch, das Einfluss in diese Überlegungen bei der Einführung des neuen Modells?
Ja, wie Claire schon gesagt hat, wünschen sich viele Frauen einfach die Geburt in einem intimen Rahmen, dass so wenig wie möglich neue Personen in einen Raum hinzudringen. Man wünscht sich einfach, ja, die Intimität ist für viele sehr, sehr wichtig. Und das sehe ich schon im Modell der hebammengeleiteten Geburt, wo praktisch die Anzahl der Personen, die dann schlussendlich bei der Geburt dabei sind, so gering wie möglich gehalten wird.
Jetzt, es geht ja immer auch ums Geld. Vielleicht an dich, Claire, die Frage, so vom Schiff aus würde man jetzt sagen, ja, eine hebammengeleitete Geburt ist sicher günstiger als eine, wo Ärztinnen und Ärzte dabei sind und unter Umständen auch Interventionen gemacht werden, die auch kosten. Ist das so und wie fest beschäftigt euch dieses Thema, das Thema Geld in diesem Zusammenhang?
Grundsätzlich hat das Spital dadurch nur minimalen Unterschied im Finanziellen, weil eine Geburt wird über das DRG-System abgerechnet und das Spital bekommt das Geld für die Geburt eigentlich egal, wer die Geburt auch betreut hat. In gewissen Situationen, wenn es eine ambulante Geburt ist, also wenn die Frau weniger als 24 Stunden sich bei uns aufhält für die Geburt und dann direkt nach Hause geht, dann kann tatsächlich, und es eine hebammengeleitete Geburt ist, dann kann die ärztliche Leistung nicht abgerechnet werden und dann ist es günstiger für die Krankenkasse am Ende. Aber das ist nur ein geringer Anteil, sodass es im Grunde genommen für uns als Spital keinen großen Unterschied macht. Jetzt in dem System, wie das auch hier aufgebaut ist, das sind ja auch die gleichen Räumlichkeiten, die wir nutzen, mit anderen Vorteilen dann wieder.
So wie ich das jetzt gehört habe, ist die hebammengeleitete Geburt, also dieses Modell, für euch beide ein Fortschritt. Was, wenn ihr jetzt wünschen könntet, was wäre das Optimum oder wo könnte man noch ansetzen? Gäbe es andere Modelle, die euch auch interessieren würden?
Also man kann natürlich diskutieren, ob man getrennte Räume dafür etabliert, in denen eine hebammengeleitete Geburt stattfindet und ob man die anders gestalten kann, mit zum Beispiel ohne Computer. Aber dann hat man wieder den Nachteil, dass im Falle einer Intervention die Frau den Geburtsraum wechseln muss und es da wiederum eine Störung im Geburtsverlauf gibt, den wir in diesem Modell momentan eigentlich nicht haben. Was ich eigentlich auch schön finde, dass die Frauen auch bei dem Abbruch der hebammengeleiteten Geburt im gleichen Raum bleiben. Das wird ihnen einfach gesagt und dann kommt noch jemand zusätzlich dazu. Aber am Ende war alles vielleicht am Ende sogar in der Badewanne oder bei gedimmtem Licht trotz allem.
Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.